Ja, das Thema scheint vielleicht ein bisschen weit hergeholt, Kommunikation und Manipulation. Es geht, wie seit 25 Jahren eigentlich in allen meinen Forschungen oder seit mehr, wie immer um die Apraxie und die Apraxien besser. Schauen wir mal, ob hier... Ja, hier gleich zur Einführung ein Patient, hier, ich hier und ein Auftrag. Aha, wir hören es nicht.
Ja.
Ich sage,
ja, doch. Sie haben den Nagel. Den
Können Sie mir zeigen, wie man mit einem Hammer einen Nagel einschlägt? War das? Und was Sie sehen, ist sehr charakteristisch. Das ist eben Apraxie, das Suchen nach dem imaginären Hammer, ja, der nicht gefunden wird. Ginge noch mal. Und jetzt mache ich es ihm vor. Und er macht es nach, aber wenn man genau schaut, jetzt mache ich es ihm noch einmal vor, sehen Sie, dass, ja, jetzt fällt es mir auch, ja, dass das Nachmachen nicht korrekt ist. Ja, also das sind, und das alles würde zählen unter dem Titel Apraxie, und Sie sehen, da sind jetzt schon einige eigentlich verschiedene Probleme vereint, und es kommt gleich noch eins dazu, nämlich der Umgang mit wirklichen Objekten, und das ist faktisch die gleiche Aufnahme, nur ein bisschen später. Jetzt sollen Sie den Hammer einschlagen, da ist ein Nagel in diesem Hammer. Ja, und Sie sehen, wieder ein Aspekt der Apraxie, der Patient kann nicht mit dem Hammer nicht umgehen. Ist ein durchaus handwerklich gebildeter Mensch. Er drückt, er zieht, aber er hämmert nicht.
Darf ich einmal zeigen, wie ich es meine? Ich mache es auch mit der linken Hand.
Ja.
Ja, nehmen Sie es auch?
Ja.
So. Immer.
Gewonnen. Ja, alles das geht unter dem Titel Apraxie. Und hier habe ich es noch einmal zusammengefasst, was alles unter dem Titel Apraxie läuft. Das sind das Erste, was wir gesehen haben, eigentlich die kommunikativen Gesten auf Aufforderung. Damit meine ich, so Embleme sind Gesten mit einer festgelegten Bedeutung, wie zum Beispiel zu salutieren oder die lange Nase oder auch weniger sozial akzeptierte Gesten von dem Finger und Hand, die also eine Botschaft übermitteln. Dann, das war das, womit die Bilder jetzt begonnen haben, dieses Video, nämlich der Patient sollte zeigen, wie man hämmert, also sollte die Bedeutung des Hämmerns übermitteln, aber in dem ersten Teil noch nicht den Hammer in die Hand nehmen und das nicht tun, sondern eben nur zeigen. Das Zweite, was am Ende dieses ersten Videos war, dass ich ihm das vorgemacht habe, so, und er hat es nachgemacht, so. Das heißt, das ist das Nachmachen, Imitieren, und das ist eine weitere Fehlerquelle bei der Apraxie. Und schließlich, am Schluss haben wir noch gesehen, wie er sich müht, mit einem wirklichen Hammer einen wirklichen Nagel einzuschlagen. Also den Gebrauch von Werkzeugen und Objekten. Man kann jetzt dann noch zahlreiche andere Apraxien dazu nehmen und erfinden, von einer Gliedmaßenapraxie bis zur Gangapraxie und ja, alle möglichen. Und es ist aber in der Forschung über die Apraxie und in den Theorien der Apraxie gibt es einen Trend über ja nunmehr 120 Jahre, so lang ist, kann man sagen, ist Apraxieforschung hinweg, nämlich diese vielen Möglichkeiten, wie Handlungen fehlgehen können, auf gemeinsame Nenner zu bringen, auf einige wenige große Prinzipien, durchgängige Prinzipien. Das ist eigentlich im großen Teil der Wissenschaft das Ziel, dass man Sachen einfacher macht, die also vom Verständnis einfacher. Und es gibt eine Reihe, und es wurden in den 120 Jahren eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man die verschiedenen Manifestationen der Apraxie zusammenfassen kann und dabei eine interessante und glaube ich zwar nicht jetzt fest in Daten und Experimenten fassbare, aber doch des Denkens lohnenswerte Eigenschaft, nämlich, dass eine Tendenz ist, da Dualitäten zu schaffen. Auch etwas, was es in der Wissenschaft überall gibt, aber das ist hier besonders schön ausgeprägt. Und ich habe ganz kurz nur drei solcher Prinzipien hier aufgezählt, die in der Literatur vorgekommen sind und einflussreich waren oder sind. Zunächst einmal die anatomischen Dualitäten, denn das ist eine weitere Besonderheit dieser Dualitäten in der Apraxie, dass sie behaupten oder anstreben, mit anatomischen Dualitäten übereinzustimmen. Und da gibt es eine Auswahl. Die Hauptauswahl ist eigentlich ganz trivial, vorne und hinten, oben und unten, links und rechts. Man kann noch dazu, könnte man machen, aber es hatte weniger Bedeutung, innen und außen, nicht? Das wäre geschwind dann. Ganz kurz nur diese drei Dichotomien angerissen. Die klassischste ist sicher die von hinten nach vorn. Das ist, was Lippmann in seinen Seminaren, sagt man im Englischen, also in seinen maßgebenden Arbeiten behauptet hat, eher als gezeigt, dass nämlich nach dieser Theorie in posterioren Hirnarealen, also vor allem im Parietallappen und auch im Okzipitallappen, Vorstellungen von intendierten Bewegungen geschaffen werden, die dann frontal über die motorische Rinde ausgeführt werden, und dass dadurch ergibt sich dieser posterior nach anteriore Strom der Aktionskontrolle, auf dem auch die doch zunehmend in Vergessenheit geratene oder in Bedeutung verlierende Unterteilung zwischen der ideatorischen Apraxie, wenn hinten die Läsion ist, und der ideomotorischen, wenn sie vorn ist. Eine andere sehr verbreitete und Theorie ist ganz einfach die Opposition zwischen linker und rechter Hemisphäre. Und zwar speziell deswegen, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber Sie wissen das ohnehin, dass Apraxie in erster Linie ein Symptom der linken, von linkshirnigen Läsionen ist, nicht ausschließlich, aber in erster Linie. Und da ist sozusagen die Dichotomie zwischen einer dominanten linken und einer untergeordneten rechten Hemisphäre. Das wurde in den Arbeiten, die das vertreten haben, bei Kimura zum Beispiel, in Bezug gezogen zur Händigkeit, dass also die linke Hemisphäre dominant ist für Bewegungen, aber auch für die Planung von Bewegungen. Und schließlich das Neueste, sozusagen der letzte Schrei auf dem Markt, ist die Klassifikation nach dorsal und ventral. Im Unterschied zu den anderen Theorien entstanden, primär nicht aus klinischer Beobachtung, sondern aus Tierexperimenten, wo es eben, ich glaube, das ist ja heute schon sehr vertraut, die dorsal und ventral. Also ursprünglich war es eben im Tierexperiment die Auffassung, dass visuelle Wahrnehmungen auf zwei Routen verarbeitet werden. Eine dorsale, die in den Parietallappen führt, und eine ventrale, die in den Temporallappen führt, wobei die Dorsale etwas zu tun hat mit motorischer Koordination, mit Greifen zumindest, mit visomotorischer Koordination, und die Ventrale etwas mit Erkennen von Identifizieren, also mit Erkennen und eventuell auch richtigem Handeln, aber in erster Linie mit dem Erkennen. Und jetzt sind wir schon fast in der Gegenwart, gar nicht so lange her, 15 Jahre, war eine Seminale, wieder also eine maßgebliche Arbeit von Hickok und Pöppel, und parallel waren auch noch andere so ähnlich, aber ich will hier jetzt keinen Literaturüberblick geben, keinen ausführlichen. Diese Dorsal-Ventral-Dichotomie zunächst einmal überhaupt auf das menschliche Hirn übertragen haben und sozusagen unterschieden haben zwischen, und zwar im Zusammenhang mit Sprache, also mit einem explizit menschlichen Leistung. Und hier eben in der Originalarbeit haben sie unterschieden zwischen sprachlichem Arbeitsgedächtnis, das an den dorsalen Regionen hängt, und sprachliches Verstehen, Identifizieren, das an den ventralen hängt. Aber entscheidend ist eben, dass das ein Unterschied ist oder eine Dichotomie zwischen dorsalen und ventralen, und dass es nicht nur diese eine Interpretation gibt, sondern auch andere, dass also sozusagen da eine Anatomie auf der Suche nach ihrem Sinn ist. Die Anatomie ist gut belegt. Ja, und was ich tun will, ist, dass ich auf dieser ventral-dorsal-Achse weiterschwimmend, das ein bisschen spekulativ ausbreite. Ich glaube, ja, Professor Deke hat ja für Spekulationen durchaus eine Liebe, auch soweit ich das mitgekriegt habe. Also erlaube ich mir jetzt auch ein bisschen zu spekulieren. Und zwar eine Spekulation, die nicht von mir ist, aber ich finde die Originalstellen nicht mehr. Ich habe das gelesen, es hat mich sehr beeindruckt, aber ich finde es nicht mehr. Und zwar ist das die Idee, dass es in verschiedenen Versionen gibt. Und dass Dorsal- und Ventral-Routen sich unterscheiden zwischen einem Aktionsteil, einem dorsalen Aktionshirn und einem ventralen Emotionshirn oder Gedächtnishirn. Das heißt, dass man unterteilen kann eben in dorsal und ventral nicht nur anatomisch, sondern auch funktionell, und dass dann dorsal, das heißt dorsal der silvischen Furche im Wesentlichen, sind Regionen lokalisiert, die zu tun haben mit Berühren, mit Handeln im nahen Raum. Entscheidend ist hier der Unterschied, die Dichotomie zwischen den beiden Gesichtsfeldern. Denn das obere Gesichtsfeld, also der obere Retina, also das untere Gesichtsfeld, the lower visual field, das bildet ab im Greifraum. Man schaut, wenn man etwas tut, schaut man auf die Hände und die sind unten und sind ganz nahe. Ja, also das ist der Blick beim Manipulieren, um das jetzt zu sagen. Hingegen die Kommunikation ist, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Das heißt, kommunizieren kann man erstens auf weite Entfernung und tut das hoffentlich auch immer wieder mal, aber es ist auch etwas, wo sozusagen nach oben gerichtet wird, der Blick und die Aufmerksamkeit, und damit die unteren Hirnregionen dominant sind. Ja, ich glaube, es geht das so. Also man kann hier unterscheiden zwischen nahem Raum und fernen Raum, und die unterscheiden jetzt nicht nach dem, primär gar nicht so sehr nach dem, welche Information sie verarbeiten, sondern wofür sie Informationen verarbeiten. Und da ist eben, meine ich, und andere Autoren, die ich vergessen habe, da ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der dorsalen Information in dorsalen Regionen, die in erster Linie dem Handeln, dem manuellen Handeln, der Manipulation von Gegenständen dient, und der ventralen, die der Kommunikation dienen. Und die Idee, die ich Ihnen jetzt verkaufen will, ist, dass auch die Arten von Apraxie dadurch bestimmt sind, ob Regionen betroffen sind, die dem Handeln dienen, oder Regionen, die dem Erkennen und Kommunikation dienen. Und das möchte ich eben jetzt anwenden auf die drei Funktionen, auch Funktionen im Sinne von dem, was man beobachten kann, die wir vorher eingeführt haben, also imitieren, bedeutungsvolle Gesten und Werkzeug- und Objektgebrauch. Und diese Unterscheidung ist hier jetzt noch einmal geklärt und also versucht zu klären zu klären, worum es geht. Das heißt, die Manipulation verändert die räumliche Konfiguration wirklicher externer Objekte. Aber der Erfolg bei einer solchen Aktion, zum Beispiel hier schneiden etwas, hängt nicht davon ab, ob andere Personen das verstehen. Man kann schneiden und es ist jemand dabei, der nicht weiß, wie man eine Schere handhabt, es funktioniert trotzdem. Ja? Hingegen bei der Kommunikation ist das ja umgekehrt. Einerseits hat die sozusagen auch ausgeführt werden, indem externe Objekte manipuliert werden, aber im Prinzip, das Prinzip der Kommunikation, der manuellen der Kommunikation überhaupt, der motorischen Kommunikation, ist, dass nicht primär die räumlichen Konfigurationen der wirklichen Gegenstände, der Umwelt verändert werden, sondern primär verwiesen wird auf solche Veränderungen. Also ein Bezug besteht zu Veränderungen in der Umwelt, zu motorischen und realen Veränderungen, und dass diese Veränderungen eben durch diesen Bezug sind die Bewegungen verständlich. Das heißt, das, wenn ich jetzt wieder so mache, so wird keine Schere ängstlich, um ihre Integrität zittern, aber alle hier verstehen, ich meine Schere. Nicht nur, es ist, das ist ein Beispiel von Efron, ein Klassiker der Gestenforschung. Kennen Sie, wenn Sie hier die Hand anschauen, ja, hier, kennen Sie diese Geste? Wissen Sie, was das bedeuten und bedeuten kann? Was?
Peace.
Peace. Ja, das ist aber so, so. Nein, wenn ich so mache, an was würden Sie zuerst denken? An die Schere, aber nicht nur. Also hier nicht so, in Frankreich und Italien ist das eine verbreitete Geste. Wenn das jemand macht, während Sie reden, ist es nicht, dann sollten Sie überlegen, ob Sie vielleicht doch zum Schluss kommen. Also das bedeutet sowas wie Geschwätz, Schnäbeln. Ja, das ist der Schnabel, der auf und ab geht. Jemand redet viel, nicht? Und hier, diese Person macht diese Geste mit der rechten Hand, macht sie so und mit der linken, zeigt das aber offensichtlich und sozusagen das Ganze ist dann ein ironischer Kommentar zu jemandem, der spricht. Ja, der redet viel. Bla, 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 ist so ungefähr. Gut, nur um diesen Unterschied zwischen Kommunikation und Manipulation in manuellen Handlungen. Und jetzt aus dieser Theorie ergibt sich die Erwartung, dass diese verschiedenen Handlungen, also Aspekte von Handeln, auch verschiedene neuronale Grundlagen haben, die ihrerseits selektiv gestört werden können. Ich rede jetzt hier, ich spreche also nicht über Aktivierungsstudien, das ist nicht mein Feld, es geht hier immer nur um klinische Befunde. Ja, gehen wir durch die drei, die wir haben. Die erste, haben wir gesagt, ist das Imitieren. Ja, ist das Imitieren. Hier sehen Sie zwei Patienten, beide mit linkshirnig parietalen Läsionen, verrate ich schon, die diese eigentlich sehr einfache Handstellung nachmachen sollen. Das können Sie alle gut. Jetzt schauen Sie, wie es dieser Patient macht.
Sie mit der Hand, ja? So machen, so wie ich.
Ja, so. Sehen Sie, wie er herumrudert und scheinbar seine Nase nicht findet. Wäre für den verstorbenen Oliver Sacks ein hübscher Titel gewesen. The Man Who Didn't Find His Nose. Und hier noch ein Patient, auch der diese Geste hier nachmacht.
Ja.
Gut, das ist also das, was wir erklären wollen postuliere ich jetzt gleich, dass diese Störung des Imitierens primär eine Störung der Manipulation ist. Das überrascht Sie jetzt, weil es kommt ja kein Objekt vor, aber wenn Sie näher überlegen, kommt natürlich ein Objekt vor und steht ganz in der Mitte des Ganzen, nämlich die Hand und der Körper. Man kann also Imitieren auffassen als ein Manipulieren des eigenen Körpers. Und als demonstrative, eine visospatiale Aufgabe mit dem eigenen Körper. Und dass das sozusagen jetzt nicht eine Frage ist vom eigenen Körper, meint jetzt nicht unbedingt die Spiegelneurone oder so, sondern es meint diese komplexe, mechanische, vielteilige Struktur, die der Körper ist, wo aber der Körper zwar das wahrscheinlich komplexeste Gebilde ist, mit dem Menschen Expertise haben, auch wenn es andere Komplexe gibt, das kennt jeder, den Körper und alle Körperteile, aber nicht ähnlich komplexe Devices, also Objekte, auch nicht körperlich sein können, wie eben zum Beispiel hier eine Puppe. Das war eines meiner ersten einflussreichen, wenn ich das sagen darf, Publikationen, nämlich zu zeigen, dass Patienten mit linkshirnigen Läsionen und Apraxie, die beim Imitieren von solchen Körperstellungen Schwierigkeiten haben, auch Schwierigkeiten haben, wenn sie das an einer Holzpuppe nachmachen sollen. Ja, ich gehe auf die einzelnen Daten. Nur ganz kurz sagen, da sind auch rechtshirnige Patienten dabei und diese rechtshirnigen Patienten haben diese spezifischen Schwierigkeiten mit dem Manika nicht, obwohl sie auch wie so konstruktive Probleme haben. Ja, die Idee, und das ist eine durchaus kontroverse Idee, die vorherrschende ist doch eher, dass es da Spiegelneurone und wie so motorische Koordination gibt, mein Vorschlag oder die Idee ist, dass das Primäre wirklich eine wie so konstruktive Leistung ist. Es darum geht, Objekte im Raum, die zusammenhängen, vielteilige Objekte zu verstehen und zu reproduzieren. Also und damit eine Manipulation ist. Obwohl der Körper so zentral ist, ist es Manipulation. Ja, wo liegen dann da die Läsionen? Wir haben ja gesagt, diese verschiedenen Aspekte sollen auch mit verschiedenen Läsionen verbunden sein. Jetzt haben wir hier noch keinen Vergleich. Das sind jetzt alles Läsionsstudien, die geschaut haben, wo liegen die Läsionen, die mit Imitieren von Gesten, von bedeutungslosen Gesten zu tun haben. Und ziemlich einheitlich, wir werden nachher andere Beispiele sehen, die nicht so sind, sind diese Läsionen parietal, also relativ dorsal, nicht? In oder dorsal von der silvischen Rinde. Gut, jetzt der andere Teil, das andere Extrem ist die Kommunikation, sind kommunikative Gesten, bedeutungsvolle Gesten und hier wieder zum Einstimmen zwei Beispiele von einem Patienten, der das nicht so gut kann. Eher ein Schädel-Hirn-Trauma. Im Allgemeinen ist die Apraxie-Forschung ja vorwiegend eine Forschung an Schlaganfällen. Hopp, das war nicht gewollt. Zweiter Versuch.
Wie man mit einem Schraubenzieher eine Schraube eindreht.
Ja. Mit einem Schraubenzieher eine Schraube eindrehen. Und Sie sehen wieder erst das Suchen nach der imaginären Schraube. Und jetzt kommt etwas, was durchaus mit der Schraube zu tun hat. Das ist ja eine Bewegung in der Achse der Hand. Aber es fehlt das wesentliche Element. Auch hier ist er jetzt, wenn man es ihm zeigt, so weit, dass er sozusagen die Richtung, in der sich der Schraubenzieher bewegt, richtig angibt. Aber er kombiniert sie nicht mit der Drehbewegung. Und hier noch ein.
Wenn man sich mit einem Kamm die Haare kennt.
Ja, und das ist ein klassischer sogenannter Body Parts Object Error. Das heißt, er ersetzt den Kamm durch seine Faust. In gewisser Hinsicht sind diese Body Parts Object etwas ganz Physiologisches, eine gute Strategie, um etwas rüberzubringen. Das versteht jeder, das nicht. Aber in diesem Ausmaß, also so die Haare kämmen, das ist schon pathologisch oder nicht die Norm. Ja, diese Pantomime des Objektgebrauchs, auch die hat verschiedene Interpretationen, nämlich ich sage so forsch dahin, ja, das ist eine kommunikative Geste und da würden mir jetzt viele Linguisten oder Sprachwissenschaftler zustimmen, aber unter den Neurowissenschaftlern, vor allem denen, die sich mit Bewegungskontrolle und mit Aktivierung vom Gehirn in Bewegung, in Aktivierungsstudien beschäftigen, gilt sie vielfach als ein Surrogat des wirklichen Gebrauchs. Das heißt, die Idee ist, dass Pantomime des Objektgebrauchs sei demnach gleich Objektgebrauch ohne Objekt. Und sozusagen die Pantomime hat also eine Mittelstellung, indem sie den Objektgebrauch, den realen Objektgebrauch darstellt, aber in behaupte ich, kommunikativ darstellt, das heißt so, dass man ihn zwar erkennen kann, aber dass er die Umwelt nicht verändert. Ich habe da einiges gesammelt an Argumenten und Studien und so, gehe da jetzt nicht im Detail rein, weil ja ursprünglich doch eine engere Zeit vorgesehen war, aber nur eins von den Argumenten, die da vorgebracht wurden, ist, dass tatsächlich, wenn man jetzt in einer Gruppe von Patienten Korrelationen, schlicht Korrelationen rechnet, dann kommt man drauf, dass Pantomime und wirklicher Objektgebrauch ja so um 0,6, 0,7 durchaus korrelieren können. Aber das ist, meine ich, kein Beweis, dass sie dass sozusagen eine ganz besondere Beziehung zwischen denen ist, über das, dass der eine das andere darstellt. Und unter anderem merkt man das dann, wenn man sich anschaut, nicht nur die Zahl der Fehler, sondern auch die Art der Fehler. Ja, also die Frage tun Sie. Genau, da haben wir wieder diesen Herrn und hier soll er einmal zeigen, wie man ein Blatt Papier schneidet.
Mit einer Schere schneidet.
Ja, da sehen Sie wieder die Ratlosigkeit.
Ja.
Ja, da ist irgendwas, was sich bewegt.
Ja.
Ja, so, also sehr grobe Bewegung, ich zeige es Ihnen. Gut, und jetzt der gleiche Patient soll ein wirkliches Blatt Papier schneiden. Und die Beobachtung, die ich Ihnen da nahe bringen will, ist eine sehr simple. Nämlich, er kann beides nicht, aber die Art der Fehler sind völlig verschieden. Nicht? Das ist etwas, was der andere Patient hat gesucht, nach einer imaginären Schere. Dieser nimmt eine Schere sogar in die Hand, aber er schneidet nicht, sondern fährt da wild über den Tisch. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt meinen Kommentar hören werden gleich.
Ja, jetzt haben Sie es in der Hand und wie machen Sie?
Aha, da hört es auf. Gut, Sie haben das gesehen. Es kommt so im Hintergrund der Kommentar, schaut um mein Papier. Aber den. Ja, das heißt ganz kurz zusammengefasst, was ist die Pantomime zum Weltgebrauch? Es werden dabei reale, also die Unterschiede zwischen realen Gebrauch und Pantomime sind eben, dass einerseits bei der Pantomime Eigenschaften der Bewegung dargestellt werden müssen, die bei wirklichem Gebrauch durch die Interaktion mit dem Objekt bestimmt werden. Ja, zum Beispiel eben, dass eben auch ja durchaus das Schneiden mit einer Schere, man kann mit einer Schere nur auf und zu machen, sonst kann man nichts anderes machen. Ja, das ist sozusagen vorgegeben. Oder bei der Pantomime aus einem Wasser zu trinken, dass man bei der Pantomime stoppt, also bevor man beim Mund ist und dann das Wasserglas kippt. Das sind Bewegungen, die man beim wirklichen Gebrauch nicht spezifizieren muss, die das motorische System nicht einrechnen muss, damit es klar ist, weil man kann nicht anders. Der Mund stoppt das Glas und so weiter. Ja, das glaube ich ist dasselbe sozusagen ein bisschen noch einmal, dass eben die Merkmale, die entscheidenden, distinktiven Merkmale von Aktionen und Objekten gezeigt werden müssen. Es ist eben nicht ein bloßes Nachmachen. Also, ja. Und eine Erschwerung, die eigentlich rein artifiziell ist, wenn man im wirklichen Leben Gesten und Pantomimen verwendet, dann werden durchaus auch Gesten verwendet, wo zum Beispiel der Gebrauch nicht angezeigt, sondern nicht nachgeahmt, sondern angezeigt wird. Zum Beispiel das, wenn man in die Luft zeichnet, nicht? Wenn ich eine Pantomime einer Pfeife machen soll, dann kann ich so erst die Pfeife hinzeichnen und dann rauchen. Also man kann Sachen machen, die. Gut. Und wo sind jetzt bei dieser Pantomime, also bei Patienten, die bei der Pantomime des Objektgebrauchs schlecht sind, die kritischen Läsionen? Und ich weiß nicht, wie weit Sie die vorigen Bilder noch im Kopf haben, aber vor allem, wenn Sie die da sich anschauen und vergleichen, ich zeige Ihnen gleich eine Gegenüberstellung, eine direkte, dann sehen Sie, dass die doch für die Pantomime die Läsionen mehr ventral sind, also eher in der silvischen Furche oder superior temporal oder auch darunter im Temporallappen. Hier ist das gegenübergestellt in drei Studien und Sie sehen in die ähnliche Stimuli verwendeten und Sie sehen, die Imitieren von bedeutungslosen Gesten ist eigentlich durchwegs mehr dorsal als die Pantomime des Objektgebrauchs. Also da hat man eine schöne endlich Dichotomie. Ja, das Letzte habe ich jetzt nur kurz. Wie schaut es denn aus mit dem wirklichen Objektgebrauch? Und da kann man argumentieren, dass der sozusagen etwa beides umfasst. Der Gebrauch von wirklichen Objekten umfasst beides. Er umfasst einerseits die Fähigkeit, räumliche Verhältnisse zu erfassen und zu manipulieren. Das ist relativ einsichtig. Aber er hat auch durchaus eine soziale und kommunikative Komponente. Wenn Sie überlegen, vielfach ist der wirkliche Gebrauch eines Objekts nicht unbedingt durch das bestimmt, was man damit räumlich tun kann. Also ein Beispiel, man kann mit einer Schere Käse schneiden, aber man wird das nicht tun, weil es sich nicht gehört. Und so gibt es es gibt dann auch Geräte, wo man wirklich verbal und explizit lernen muss, wie man sie benutzt. Ja, das ist von einer Arbeit von uns, wo wir bedeutungslos, also sozusagen mechanisches Problemlösen geprüft haben. Ja, und anstatt jetzt da in diese Theorie des mechanischen Problemlösens und des Werkzeug- und Objektgebrauchs zu gehen, ausführlich zeige ich Ihnen zwei Beispiele, die ein bisschen beleuchten oder die ich so ausgewählt habe, dass man mit gutem Willen sagen kann, die eine dieser Patientinnen hat eher ein Problem auf der kommunikativen Seite, die weiß und des Wissensseite, Gedächtnis, die weiß einfach nicht mehr, wie man diesen Gegenstand, den man ja in der Hand drückt, dieses Objekt verwenden kann, während die andere Patientin eigentlich ganz gut weiß, obwohl sie, wenn wir es gut verstehen, hören werden, dass sie sagt, sie kann das nicht und das macht nur ihr Mann, aber tatsächlich zeigt sich, dass sie das ganz gut kann, aber dass sie dabei basale räumliche Gesetzmäßigkeiten und Beziehungen missachtet. Gut, Vorhang auf. Das ist also die eine Portion. Das ist dieses Gestell, da sind verschiedene Objekte drauf, unter anderem, da ist im linken, vielleicht kriegen wir sie doch noch, nö, ja, da ist sie. Hier ist da auf diesem Gestell ein Nagel. Ja, da gibt noch andere Geräte, da ist ein Faden, ein langer. Okay, und es geht schon los, ich soll zeigen, wie man mit dem Nagel einen Hammer einschlägt. Nein, was man mit dem Hammer macht. Man hat ja den Hammer in die Hand gedrückt und gesagt, und was können Sie damit machen? Ich glaube, jetzt sammelt sich das. Ja, sehen kann man. Also sehen Sie, wie sie mit dem Hammer herumtut und nicht weiß, was sie tun soll.
Ja, gibt's noch was? Das da.
Jetzt versucht sie die einzelnen Objekte, nimmt sie in die Hand, schaut, was die können. Aber hat eigentlich keine Idee, dass der Hammer was Besonderes ist. Ja, ich weiß nicht, wie gut Sie es von da vorne sehen.
Ja. Was können wir denn mit dem machen?
Ja, was können wir denn mit dem machen?
Ja.
Doch, sagt sich ja deine Globalaphasie.
Reinschlagen.
Da.
Ja?
Fragt da, also ist es dieses da.
Na, darf ich Ihnen zeigen, wie es meint?
Ja.
Ah, machen Sie es auch? Ja?
Ja, sie zieht so und das ist nun eine Bewegung, die durchaus, man zum Beispiel, wenn man einen Nagel löst, kommt die schon vor, die ist nicht ganz abseitig, aber sie passt überhaupt nicht und man hat nicht den Eindruck, als hätte sie je schon einen Hammer gesehen, sie ist auf der Entdeckungsreise für Hämmer. Aber ich habe solche Dias, kann ich nur, also Folien auch mit Männern, also das ist jetzt nicht einfach, dass sie... Und jetzt kommt hier eine andere Patientin, Sie sehen übrigens mit einer mehr posterioren Läsion. Und sie kriegt hier einen Schraubenzieher und hier ist eine Schraube. Und sie behauptet steif und fest, das kann ich nicht, das macht mein Mann. War noch in Bayern die Aufnahme.
Aber ich bin halt recht, ich bin nicht, dass ich da...
Ich bin nicht der Typ, der sowas macht.
Ich mag überhaupt nichts, ich weiß nicht,
ich
kann
nicht. Ich mag nicht, weil ich kann nicht. So schön. Und Sie sehen, sie tut dann das, wo sie da stirbt mit der Spitze des Schraubenziehers. Das ist schon die Schraube. Und es geht noch weiter. Sehen Sie, sie hält den Schraubenzieher an die Schraube und dreht. Wenn Sie eine Gebrauchsanleitung zum Schrauben geben sollen, würde sie genau das reinschreiben. Was Sie nicht reinschreiben würden, weil es doch so selbstverständlich ist, ist, dass der Schraubenzieher in der Achse der Schraube sein muss, weil sonst kann er die Kraft nicht übertragen. Wir haben das als mechanisches Arbeitswissen bezeichnet, dass man sich halt als Kind schon als Mensch in dreidimensionalen Umgebung mit der Zeit erwirbt, wie die Schwerkraft, wie mechanische Kräfte auf Gegenstände einwirken und wie sie zusammenhängen. Und Sie sehen, da ist sie hilflos, obwohl sie offensichtlich weiß, was da... Gut. Ja, wenn das so ist, dass für das wirklichen Objektgebrauch sowohl Wissen, also sowohl die kommunikative Seite des Wissens über die Objekte eine Rolle spielt, als auch die manipulative, räumliche, dann werden wir erwarten, dass es nur ausreichend große Läsionen sind, die dazu führen, dass solche elementaren Handlungen wie Knopf zumachen, wenn keine Parese da ist, oder eben zum Beispiel mit einem Hammer einen Nagel einschlägen, dass die beeinträchtigt sind. Und die Personen, die hier Beeinträchtigungen haben, hier sind aus 3 Studien zusammengefasst, das sind vor allem auch große Läsionen, die immer den Parietallappen erfassen. Diese manipulative Seite ist ja ganz zentral, aber ventral auch auslassen und insgesamt eben vor allem groß sind. Ja, wenn man das zusammenfasst, kann man mit gutem Willen sagen, es ist gelungen. Es ist uns nämlich gelungen, diese 3 Manifestationen, diese 3 Arten, ja, die 3 Manifestationen von Apraxie auf gemeinsame Nenner zu bringen und den noch dazu dichotom. Nämlich, wir haben auf der einen Seite, auf der dorsalen Seite, wenn wir es jetzt so sagen wollen, die Imitation und auch den Objektgebrauch mit den Anpassen an räumliche Verhältnisse, und das habe ich jetzt nicht, auf das bin ich nicht eingegangen, auch mechanisches Problemlösen gehört da dazu, und auf der anderen Seite die eben eher ventralen Areale, die verantwortlich sind für soziales, funktionelles Wissen, und aber das Wissen, das wurde ja nur angedeutet, eben die Idee des emotionalen Hirns, das an der Basis liegt, und des motorischen, das dorsal liegt. Und der wirkliche Objektgebrauch ist gestört, wenn beide betroffen sind. Und ich denke, das war's. Applaus